Jugendzeit und politische Prägung. Im November 1908 taucht Hitler in der Anonymität der Großstadt Wien unter. Das Erbe seiner Mutter reicht ihm noch knapp ein Jahr, dann beginnt der Abstieg. Er findet Unterkunft in einem Obdachlosenasyl. Schwach, hungrig und heimatlos muss er sich eingestehen, dass sein Traum vom Künstlerdasein zerplatzt ist. Er ist nicht viel mehr als ein Stadtstreicher. Auch dieser Lebensabschnitt wird später in den Geschichtsbüchern der Nazis anders dargestellt.
Mit einem Koffer voller Habseligkeiten kam er in Wien an. Sofort suchte er nach Arbeit, doch die war schwer zu finden. Nur als ungelernter Bauarbeiter konnte er unterkommen. Hart und entbehrungsreich war sein Leben, aber er verzagte nicht. Wenn er abends müde und zerschlagen in sein Stübchen zurückkehrte, studierte er noch bis tief in die Nacht hinein. Sein Wissensdurst kannte keine Grenzen.
In Wirklichkeit ist es ein anderer Obdachloser, der Hitler aus seiner misslichen Lage rettet. Reinhold Hanisch. Er kommt auf die Idee, Hitlers Bilder zu vermarkten. Von Hitlers mittelmäßigen Kunstwerken werden Postkarten gedruckt, die an Straßenständen verkauft werden. Die folgenden 3 Jahre lernt Hitler auf diese Weise für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Hitler und Hanisch wohnen inzwischen in einem Männerwohnheim, das um Klassen besser ist als ihre vorherige Bleibe. Als Dauergast hat Hitler bestimmte Privilegien, darf im Lesezimmer seine Bilder malen. Seine Mitbewohner interessieren ihn wenig. Er arbeitet still vor sich hin. Nur bisweilen bringt ihn ein politisches oder gesellschaftliches Thema aus einer der plaudernden Männerrunden aus der Fassung. Dann springt er auf, hält eine flammende Rede und setzt sich ebenso abrupt wieder hin, um weiterzuzeichnen. 6 Jahre lang überstehen seine Willenskraft und sein Selbstbild alle Rückschläge und werden durch nichts geschwächt. Im Gegenteil. Die Demütigungen und Frustrationen mehren Hitlers Verbitterung und den Wunsch, es all denen heimzuzahlen, die ihn verschmäht haben. Gleichzeitig festigt sich in Wien sein Hass gegen die Slawen, die zu dieser Zeit vermehrt nach Wien strömen, wodurch Armut und Arbeitslosigkeit rasant steigen. Hitler schreibt:
»Ich weiß nicht, was mich nun zu dieser Zeit am meisten entsetzte. Das wirtschaftliche Elend meiner damaligen Mitgefährten, die sittliche und moralische Rohheit oder der Tiefstand ihrer geistigen Kultur.«
In dieser Zeit entsteht aus Hitlers eher vagem Antisemitismus auch der nackte, brutale Hass auf die Juden, der durch seinen unbändigen Neid geschürt wird. In seinen Augen befinden sich die Juden Wiens entweder in besonders angesehenen und gebildeten Bereichen wie Justiz, Politik, Medizin, Bankwesen, Journalismus und Kunst, oder sie ziehen sich in Ghettos zurück, wo sie als Ärmste der Armen in schlimmen Verhältnissen leben müssen. Doch Hitler sieht auch etwas anderes. Durch geschickte Propaganda lassen sich die Massen leicht manipulieren. Genau wie sein Vorbild, der Wiener Bürgermeister Karl Lueger, wird sich Hitler später vor allem den Gesellschaftsschichten zuwenden, die besonders viel Angst vor der Zukunft und dem sozialen Abstieg haben. Kleinen Ladeninhabern und Geschäftsleuten, Handwerkern, niederen Beamten und kommunalen Angestellten. Als er im Mai 1913 mit 24 Jahren Wien verlässt und nach München zieht, begleitet ihn der Hass auf die Marxisten, auf die Slawen und auf die Juden. Im Gegensatz zu Hitler weiß Stalin im gleichen Alter bereits genau, was er will. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Russland das größte, aber auch das rückständigste Land unter den Großmächten. Der Großteil der Russen ist arm, hat nie eine Schule besucht und kann weder lesen noch schreiben. Selbst im europäischen Teil des Landes sind 3/4 der Bevölkerung Analphabeten. Etliche der wenigen Intellektuellen nehmen Ende des 19. Jahrhunderts Kontakt zur Arbeiterschaft auf, um deren Widerstand gegen die Zarenherrschaft anzuheizen. Die Hauptfiguren der Intellektuellen landen schnell im Exil oder in sibirischer Verbannung. Darunter Wladimir Iljitsch Uljanow, besser bekannt unter dem Pseudonym Lenin. Auch Stalin gehört zu den Anführern der Arbeiterproteste. Eine Parteigenossin beschreibt den Stalin jener Jahre wie folgt.
Ich traf ihn in einem kleinen Zimmer. Er war mager, klein und wirkte wie ein armer Sünder, so dass ich mich an einen Dieb erinnert fühlte, der auf sein Urteil wartet. Er trug einen dunkelblauen Bauernkittel, eine eng sitzende Jacke und eine schwarze türkische Mütze. Er behandelte mich mit Misstrauen. Nach längerer Befragung übergab er mir einen Stapel illegaler Schriften. Er begleitete mich mit unverändert argwöhnischem Gehabe zur Tür.
Über Stalins Verhalten bei Parteisitzungen schreibt dieselbe Autorin.
Er hörte schweigend zu, bis alle gesprochen hatten. Er sprach immer als Letzter. Dabei ließ er sich Zeit, verglich verschiedene Ansichten, wog alle Argumente ab und brachte seinen eigenen Standpunkt dann mit großer Endgültigkeit vor, als sei die Diskussion damit abgeschlossen. So entstand der Eindruck, dass alles, was er sagte, von besonderem Gewicht sei.
Nach dem Streik in Batum 1902 muss Stalin zum ersten Mal ins Gefängnis und wird anschließend nach Sibirien in die Verbannung geschickt. Beim zweiten Versuch gelingt ihm die Flucht und er kehrt in den Kaukasus zurück. Dort erfährt er, dass auf einem Kongress in Brüssel und London endlich eine allrussische sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet worden ist. Lenin steht dem bolschewistischen Teil dieser Partei vor und Stalin ist auf seiner Seite. Die Vorstellungen und Ideen Lenins begeistern ihn. Ungefähr zur selben Zeit lernt er Jekaterina Svanitze, genannt Kato, kennen. Die junge, schöne Frau verdreht Stalin den Kopf. Er verliebt sich in sie und heiratet sie 1904 heimlich in einer kleinen Kirche. Aber das Glück ist nicht von Dauer. Stalin bleibt nach der Trauung nur kurze Zeit bei seiner Frau, dann zieht es ihn im Auftrag der Sache fort. Als er zurückkehrt, ist Kato schwer an Typhus erkrankt. Niemand kann ihr mehr helfen. Als sie stirbt, ist Stalin fassungslos. Der ohnehin hagere Mann magert weiter ab und verfällt in tiefe Trauer. Die Verschlossenheit seiner Jugendjahre verwandelt sich in dieser Zeit in Gefühllosigkeit und Erbarmungslosigkeit. Selbst der erst 2 Monate alte Sohn Jakob kann daran nichts ändern. Er lässt den Säugling bei einer Amme zurück, die sich im Gegensatz zu Stalin liebevoll um ihn kümmert. Niemals wird er für den jungen Vater Gefühle entwickeln. Selbst als Jakob im Zweiten Weltkrieg in deutsche Gefangenschaft gerät, ist Stalin nicht bereit, seinem Sohn im Tausch gegen deutsche Kriegsgefangene das Leben zu retten. Er lässt zu, dass sein Sohn nach Auschwitz gebracht wird, wo der junge Mann Selbstmord begeht. Im Gegensatz zum leicht erregbaren und unausgeglichenen Hitler ist der Georgier kalt und berechnend. Auf einem Parteitag in Stockholm 1906 lernt er nun Lenin persönlich kennen. Stalin, der immer auf der Suche nach einem passenden Vorbild gewesen ist, findet in Lenin jemanden, der Autorität ausstrahlt. Stalin verwendet mittlerweile sowohl beim Schreiben als auch beim Reden die russische Sprache. Ein weiterer Schritt weg von seiner georgischen Herkunft. Schnell steigt er in der Partei auf und wird zum ersten Stellvertreter Lenins. Mit Einsätzen des Ersten Weltkriegs 1914 wittern sowohl Hitler als auch Stalin große politische Chancen. Die Auswirkungen der Kriegswirren sind auf die beiden aber sehr unterschiedlich. Stalin sitzt fast ausschließlich in Sibirien, ist dort in seine Gedanken und Pläne versunken. Für Hitler dagegen ist der Krieg, wie er später bezeugt, das größte Erlebnis überhaupt. In München angekommen, meldet sich Hitler ordnungsgemäß bei der Polizei als Maler und Schriftsteller an, unternimmt aber nichts, um dort auf die Kunstakademie zu kommen, wie er es im Wiener Männerheim verkündet hatte. Mit der Stadt an der Isar verbindet ihn sofort eine große Liebe. In »Mein Kampf« schreibt er
»Eine deutsche Stadt«. Welch ein Unterschied gegen Wien, dieses Rassen-Babylon.
Als der österreichische Erzherzog Ferdinand im Sommer 1914 in Sarajevo von einem Attentäter erschossen wird, ist Hitler seit 6 Monaten in München. Er ist begeistert von der Nachricht, dass Deutschland und Österreich gemeinsam gegen Serbien und Russland in den Krieg ziehen. Für ihn ist es auch ein ganz persönliches Befreiungserlebnis. Sofort meldet er sich freiwillig zum Militär und ist außer sich vor Freude, dass er tauglich für das deutsche Heer ist. Bei einer Musterung in Salzburg war er einmal als waffenunfähig abgelehnt worden. Heute steht es außer Zweifel, dass Hitler ein guter Soldat war. Er nimmt als Meldegänger zwischen 1914 und 1918 an rund 35 Kampfhandlungen teil, wird verwundet und entgeht einige Male nur knapp dem Tod. Für seinen Mut erhält er sogar das Eiserne Kreuz erster Klasse. Seine Kriegserlebnisse, die er mit anderen Frontkämpfern teilt, werden später eine wichtige Rolle bei der Gründung der Nationalsozialistischen Partei spielen. Als am 2. Oktober 1918 durchsickert, dass die Deutschen vor einer Niederlage und nicht, wie bis zuletzt geglaubt, vor einem Sieg stehen, zerfällt mit einem Schlag sein ganzer Kosmos. Kurz vor Ende wird er noch Opfer eines britischen Gasangriffs. Er liegt im Lazarett von Pasewalk und ist vorübergehend blind. Über diese Zeit heißt es später:
Im Lazarett von Pasewalk musste er den Zusammenbruch erleben. Das Treiben der roten Meuterer erfüllte ihn mit Entsetzen. So weit war es also mit dem deutschen Volk gekommen. In wahnsinnigem Schmerz barg Hitler die wie Feuer brennenden Augen in das Kissen. Aber dann, als er merkte, dass sein Augenlicht wiederkam, schwor er bei sich, diese Schandtat zu rächen. Wie nichtig kam ihm die Sorge um die eigene Zukunft vor. Er beschloss, Politiker zu werden.
Doch in Wirklichkeit lebt er noch fast ein ganzes Jahr unschlüssig vor sich hin, ehe er sich in die Politik begibt, um dort seine zerstörerischen Energien freizusetzen.